15 Jahre lang gab es eine Fernsehserie namens CSI, den Tätern auf der Spur. Irgendwann wurde sie umbenannt in CSI Las Vegas, weil da auch noch andere CSIs dazu kamen, so Miami und New York und so. CSI steht für Crime Scene Investigation, die Bezeichnung für die amerikanische Spurensicherung. Es geht dabei also um Tatortermittlungen. Die Ermittler des CSI erstellen Fotos des Tatorts oder suchen nach Spuren wie Fingerabdrücken und Blut. Sie fertigen Skizzen an und versuchen, den Tathergang anhand solch forensischer Beweise zu rekonstruieren, damit im Idealfall am Ende der Täter verhaftet werden kann. In den Serien geht es dabei glücklicherweise um fiktive Verbrechen, denn so viele Verbrechen, wie dabei im Laufe der Jahre bereits untersucht wurden, müssen nun wirklich nicht sein. Aber Verbrechen gibt es leider wirklich zur Genüge. Sowohl heutzutage als auch in biblischer Zeit. Und deshalb werden wir uns als CSI Rüsselsheim in der nächsten Zeit mit Kriminalfällen in der Bibel beschäftigen. Nicht jede Woche und auch nicht jedes Mal, wenn ich predige, aber doch immer mal wieder. Und das Verbrechen, mit dem wir heute beginnen, muss wirklich furchtbar gewesen sein. Ein richtiges Massaker. Schätzungen zufolge geht man davon aus, dass dabei bis zu einem Viertel der Erdbevölkerung ausgelöscht wurden. Wir lesen davon in 1. Mose 4, Vers 1 bis 10. Und da steht: Und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Es hätte sie enger zusammenbringen sollen. Aber stattdessen riss es sie auseinander. Sie beide beteten denselben Gott an. Sie beide brachten ihrem Gott ein Opfer dar. Sowas sollte verbinden. Trotzdem ist genau das der Punkt, an dem sie auseinanderdrifteten. Kain war ein Bauer. Er arbeitete im Dreck und pflanzte Getreide an. Sein jüngerer Bruder Abel war ein Hirte. Er züchtete Schafe. Soweit wir das beurteilen können, waren beide gut in dem, was sie taten. Sie waren die ersten Kinder von Adam und Eva. Beide waren zur Welt gekommen, nachdem ihre Eltern, die ersten Menschen, aus dem Paradies verbannt worden waren, weil sie Gott nicht gehorcht hatten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wen haben denn die beiden denn dann eigentlich geheiratet? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht hat Gott mehrere Menschen erschaffen, mehr als nur Adam und Eva. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Die Bibel sagt nicht, dass Adam und Eva die einzigen waren, nur die ersten. Daher wissen wir ehrlich gesagt auch nicht, ob bei diesem Verbrechen tatsächlich ein Viertel der Menschheit ausgelöscht wurde. Oder, was ich für wahrscheinlicher halte, vielleicht heirateten sie ihre Geschwister. Uns muss schließlich klar sein, dass es an diesem Punkt der Geschichte keinerlei genetische Mängel gab. Sie waren nur eine Generation von der Schöpfung entfernt. Da war der Genpool noch nicht so defekt wie heute. Der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe dafür, weshalb Geschwisterehen im Laufe der Zeit verboten wurden, besteht schließlich darin, dass mit ihren Kindern alle möglichen genetischen Probleme verbunden sind. Diese Probleme, die gab es so kurz nach der Schöpfung aber noch nicht. Und deshalb ist es gut möglich, dass sich die Menschheit letztlich einzig und alleine aus den Kindern von Adam und Eva gebildet hat. Aber zurück zu den beiden ersten Brüdern der Menschheitsgeschichte. Kain und Abel brachten Gott also beide ein Opfer dar. Wir wissen nicht so genau, was ihr Opfer beinhaltete oder was es nicht beinhaltete. In Hebräer 11, Vers 4, da erfahren wir lediglich, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben brachte Abel Gott also ein besseres Opfer dar als Kain. Aber was macht ein Opfer besser oder annehmbarer als ein anderes? Wir können aus den Versen, aus den paar Versen in 1. Mose 4 einige Annahmen machen. In den Versen 3 bis 5, da heißt es, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Seht ihr den Unterschied? Kain brachte ein Opfer dar von den Früchten des Feldes. Vielleicht war es Blumenkohl. Das würde einiges erklären. Abel dagegen, Abel wählte als Opfer für Gott etwas von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Er nahm nicht nur irgendein Lamm, er nahm ein erlesenes Lamm. Ein erlesenes Lamm von den Besten seiner Herde. Und von diesem Lamm nahm er das Beste, das Fett, und gab es Gott. Dieses Opfer war das Beste des Besten, das Beste, was er hatte. Wahrscheinlich ist das die Erklärung dafür, weshalb uns berichtet wird, der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Und schon haben wir eine Kleinigkeit, die wir lernen können. Und das sogar noch, bevor wir uns das Verbrechen wirklich angesehen haben. Wir können hier nämlich lernen, dass unser Bestes gerade gut genug für Gott ist. Das Wertvollste, was wir besitzen, ist das, was Gott verdient. Und daher sollten wir Gott unsere besten Schafe opfern. Was für mich als Hirte der Gemeinde natürlich eine interessante Sache ist. Nee, da wir heute nun mal alle keine Schafherden haben, dürfte das Wertvollste, was wir besitzen, wohl auch kein Lamm sein. Und stattdessen habe ich den Eindruck, dass das Kostbarste, was es heutzutage gibt, wohl eher Zeit sein dürfte. Daher wäre es doch durchaus angebracht, Gott etwas mehr von unserer Zeit abzugeben, oder? Denn er verdient das Beste, was wir haben. Aber zurück zu Kain und Abel. Gott nahm Abels Opfer an, aber Kains Opfer lehnte er ab. In Vers 5 heißt es, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Kain wurde sauer. Es machte ihn fertig. Und so kam es dazu, dass wir in Vers 8 lesen müssen. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kain erschlug seinen Bruder Abel und es gab keinen Abel mehr. An dieser Stelle sollten wir ehrlich und fair sein. Denn wir wissen nicht sicher, ob das wirklich vorsätzlicher und heimtückischer Mord war, ob Kain es von langer Hand geplant hatte. Vielleicht verlor er auch nur mal kurz die Kontrolle über sein Handeln. Vielleicht hatte er nur geplant, seinem kleinen Bruder einen Streich zu spielen und schlug dabei ein wenig zu fest. Hey Brüderchen, ich wollte gar nicht so fest zuschlagen. Na los, steh wieder auf. Komm schon, das ist nicht mehr lustig. Steh auf, hör auf mit dem Blödsinn. Wenn man so drüber nachdenkt, dann ist das vielleicht gar nicht so ganz abwegig. Kain wollte Abel wehtun, keine Frage, das steht fest, denn er war sauer. Aber ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob er ihn wirklich umbringen wollte. Immerhin war Kains Strafe letztlich nur, dass er verbannt wurde. Aber irgendwie denke ich, dass seine Strafe härter ausgefallen wäre, wenn es sich tatsächlich um einen vorsätzlichen und böswilligen Mord gehandelt hätte. Denn immerhin wissen wir, dass Gott ein gerechter Gott ist. Vielleicht war es Totschlag und kein Mord. Aber wenn wir ehrlich sind, macht das für Abel eigentlich keinen großen Unterschied. Wir befinden uns hier an dem ersten Tatort der Geschichte der Menschheit. Es war das erste Mal, dass ein menschliches Wesen einem anderen menschlichen Wesen das Leben genommen hatte. Ganz egal, ob es jetzt Vorsatz oder im Affekt war. Zeit also, die Spurensicherung zu rufen und zu sehen, was wir aus diesem Verbrechen lernen können. Das Erste, was wir hier im Text sehen, ist das Problem, das Kain hatte. Und dabei muss uns zunächst mal klar sein, dass wir nicht die ganze Geschichte kennen, so wie wir in den meisten Fällen nicht die ganze Geschichte kennen. Alles, was wir über Kain und Abel wissen, steht in wenigen Versen, die über das Alte und das Neue Testament verstreut sind. Und beim oberflächlichen Lesen ergibt all das irgendwie nur wenig Sinn. Also überlegen wir noch mal, was hier los war. Gott nahm Kains Opfer nicht an. Und das war es, was Kain so wahnsinnig sauer machte. Aber sind wir mal ehrlich, das war doch jetzt auch kein Beinbruch, oder? Und das war auch nicht das Ende der Welt. Gott sagte zu Kain sogar in Vers 7, also als Abel noch lebte: Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Etwas anders ausgedrückt bedeutet das doch: Dein Opfer wird angenommen werden, wenn du den richtigen Weg wählst. Komm schon, Kain, kehr um, wähl den richtigen Weg und alles wird gut. Alles, was du tun musst, ist aufhören, das Falsche zu tun und stattdessen das Richtige tun. Dann klappt es auch wieder mit dem Opfer. Also, worum ging es hier? Ich denke, dass Gott Kain dazu aufforderte, sein Verhalten zu ändern. Es ging nämlich höchstwahrscheinlich um mehr als nur um dieses Opfer. Da stand noch mehr dahinter. Wir haben schon gesehen, dass Kain Gott nicht das Beste opferte, was er hatte. Und auch das war nichts weiter als ein Hinweis auf ein größeres Problem, das dahinter stand. Aber was war das Problem? Es war der Apostel Johannes, der in 1. Johannes 3, Vers 11 und 12 schrieb: Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt, von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Kain gehörte zu dem Bösen und tat böse Werke. Ich weiß jetzt nicht, woher Johannes das wusste. Ich meine, er war auch nicht dabei. Aber vielleicht gab es da mal so ein Lagerfeuergespräch mit Jesus. Und irgendwann kamen sie dabei, auf das erste Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu sprechen. Und Jesus gab Johannes solche Einblicke. Keine Ahnung, aber so ganz abwegig ist das eigentlich nicht. Die werden viel über das Alte Testament gesprochen haben. Jedenfalls zeigt uns Johannes hier, dass Kain von dem Bösen stammte. Das Problem, das Kain hatte, war also, dass er zu dem Bösen gehörte. Im ewigen Kampf zwischen Licht und Finsternis hatte er sich für die Finsternis entschieden. Er gehörte zu denen, die Ende Oktober lieber Halloween feiern und nicht den Reformationstag. Und daher ist es auch kein Wunder, dass Gott sein Opfer nicht annehmen konnte. Aber was Gott tun konnte, war, Kain ins Gewissen zu reden. Und genau das tat er auch. Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Gott sagte zu Kain, in deinem Leben stimmt was nicht. Du bist auf dem falschen Weg und du hast dich für die falsche Seite entschieden. Und vor allem sagte er ihm hier, halt an, gib der Sünde nicht nach, kehr um, bevor du noch was Schlimmeres machst. Aber er hielt nicht an, er kehrte nicht um und er machte noch was Schlimmeres. Und wir können lernen, wie wichtig und gewichtig unsere Entscheidungen sind. Wir sind es, die ebenso wie Kain entscheiden müssen, ob wir auf der Seite des Lichts oder auf der Seite der Finsternis stehen. Wir sind es, die sich für das Gute und gegen das Böse entscheiden sollen. Das erste Verbrechen mit Todesfolge geschah, weil Kain sich dazu entschieden hatte, das Böse über das Gute zu stellen. Und er hatte sich dazu entschieden, nicht auf Gottes gut gemeinten Rat zu hören. Das war das Problem. Wenn das geschah, wann das geschah und warum es geschah, das wissen wir nicht. Aber fest steht, dass es geschah. Und das Zweite, was wir dann sehen, ist, es gab ein Motiv für das Verbrechen. In den Versen 4 und 5 heißt es, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Was also war Kains Motiv? Sein Motiv war Neid. Warum brachte Kain seinen Bruder um? Weil Abel etwas hatte, was Kain nicht hatte. Gottes Anerkennung. Und Kain beneidete seinen kleinen Bruder darum. Er wollte etwas, was jemand anderes hatte und was er nicht hatte. Wisst ihr, extremer Neid bedeutet nicht nur, auch so etwas haben zu wollen, wie ein anderer hat. Es bedeutet, das haben zu wollen, was ein anderer hat. Und wenn ich es nicht haben kann, dann soll der andere es auch nicht haben. Ein gutes Beispiel dafür können wir in Matthäus 27, Vers 18 nachlesen. Da heißt es, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten, Jesus. Hier geht es darum, dass die jüdischen Leiter Jesus aus Neid gefangen genommen hatten und ihn aus Neid beseitigen lassen wollten. Jesus hatte was, was die religiösen Leute dieser Zeit nicht hatten. Er hatte den Respekt der Leute. Er hatte eine Beziehung zu Gott. Er predigte mit Vollmacht. Er kannte die Wahrheit und sie nicht. Sie dachten, dass sie nicht haben könnten, was er hatte. Und wenn sie es nicht haben konnten, dann sollte er es auch nicht haben. Das ist Neid. Und sowas will Gott nicht. Habt ihr jemals genauer über die 10 Gebote nachgedacht? Da stehen einige sehr gewichtige Anweisungen drin. Ich lese einfach mal 2. Mose 20, Vers 13 bis 16. Das ist der kurze Teil. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das sind alles Anweisungen, die wir im Grunde verstehen. Dabei geht es um nichts Geringeres als die grundlegenden Dinge, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Aber dann enden die 10 Gebote in Vers 17 mit, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Da steht nicht, du sollst es dir nicht nehmen. Da steht, du sollst es nicht begehren. Oder kurz gesagt, du sollst nicht neidisch sein. Und das ist nicht die einzige Warnung vor Neid in der Bibel. Da ist es nicht verwunderlich, dass Neid auch in Paulus' Beschreibung der Werke des Fleisches in Galater 5, Vers 19 bis 21 vorkommt. Er zählt dort auf, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Neid. Jakobus schreibt in Jakobus 3, Vers 16 kurz und bündig, denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Und Petrus fordert uns in 1. Petrus 2, Vers 1 auf, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Neid ist nicht harmlos. Neid ist so schlimm, dass sein Verbot in die 10 Gebote aufgenommen wurde. Stellt euch mal vor, ihr habt nur 10 Gebote Platz und eins davon nehmt ihr für Neid, weil es so wichtig ist. Und Neid ist so schlimm, dass Paulus schreibt, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und Neid war es, der dazu führte, dass Kain seinen Bruder Abel erschlug. Denn Abels Verhängnis war Kains Neid. Der Neid, der aus dessen Egoismus heraus entstammte. Denn letztlich ist es Egoismus, der hinter unserem Neid steckt. So wie bei den meisten anderen Sünden auch. Ich will etwas haben, was andere haben. Ich will. Purer Egoismus. Und dieser Egoismus ist wohl die größte Krankheit unserer Gesellschaft. Ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, in der es wichtig ist, an sich zu denken, damit man nicht ausgenutzt wird. Das weiß ich. Und wenn man sieht, wie viele Leute heutzutage unter Burnout oder Depressionen leiden, dann muss uns leider klar sein, dass es wichtig ist, an sich zu denken. Das sage ich hier nicht, weil ich es gerne sagen will, sondern weil ich es sagen muss. Es ist wichtig, an sich zu denken. Genauso muss uns aber auch klar sein, dass das absolut nicht das ist, wie Gott die Menschheit und vor allem uns Christen haben möchte. Nicht umsonst hat Paulus in Philipper 2, Vers 3 und 4 geschrieben, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das ist, wie Gott es geplant hat. Das ist, wie Gott es haben will. Unsere Gesellschaft hat es versaut. Und deshalb müssen wir auf uns achten. Aber so will es Gott eigentlich haben. Unsere Gesellschaft können wir nicht so einfach ändern. Leider. Aber wäre es nicht schön, wenn es wenigstens in unserer Gemeinde anders wäre? Wenn wir wenigstens untereinander nicht immer an uns selbst denken müssten, weil andere für uns da sind, an uns denken und uns zur Seite stehen? Wäre das nicht schön? Denn das ist, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat, wie Gott es eigentlich geplant hat. Und hätte Kain sich daran gehalten, dann hätte er keinen Neid auf Abel entwickelt. Und wir hätten auf das erste Tötungsdelikt der Menschheitsgeschichte vielleicht noch ein paar Jahre mehr warten können. Aber leider war dies nicht der Fall. Und so wird deutlich, Neid ist nicht harmlos. Neid ist eine Sünde. Neid ist gefährlich. Gefährlich für dich, gefährlich für deine Beziehungen und gefährlich für Abel. Aber es gibt noch was, das wir bei der Untersuchung dieses Verbrechens feststellen können. Denn wir sehen hier auch die Überführung. Und wir stellen fest, am Ende wird der Täter erwischt. In Vers 10 wird uns beschrieben, wie Gott die Spurensicherung abschließt. Kain überführt wird und schließlich Gott zu ihm sagt, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Klassische Spurensicherung, überführt aufgrund der Blutspuren. Falls ihr alles andere aus meiner Predigt vergessen solltet, dann merkt euch wenigstens diesen einen Punkt. Am Ende wirst du erwischt. Das sage ich nicht, um euch zu drohen, sondern um euch zu warnen. Am Ende wirst du erwischt. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben gibt, von dem du nicht willst, dass andere es erfahren. Aber du kannst dir sicher sein, am Ende kommt alles raus. Kain war sich sicher, dass er mit seinem Verbrechen davonkommen würde. Aber es gelang ihm nicht. Er versuchte, seine Sünde dort auf diesem Feld zu verstecken. Als Gott ihn in Vers 9 verhörte, wo ist dein Bruder Abel? Da log er. Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Kain war überzeugt davon, dass ihn niemand gesehen hatte. Gab ja auch noch nicht so viele Menschen. Aber trotzdem wurde er geschnappt. Und auch du wirst geschnappt werden. Verbrecher denken in der Regel, dass sie zu schlau sind, zu pfiffig oder zu klug, um erwischt zu werden. Aber du wirst erwischt werden. Und du wirst den Preis zahlen müssen. Ich kann dir nicht sagen, wie. oder wann. Aber ich kann dir versichern, dass du erwischt werden wirst. Deine Sünde wird offenbar werden und du wirst deinen Lohn dafür empfangen. Jemand wird sehen oder hören, wie du es tust. Oder ein Komplize wird dich verpfeifen. Oder du wirst dich so schlecht fühlen, dass du gestehst, was du getan hast. Oder du wirst es versauen und Beweise hinterlassen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie es ablaufen wird. Aber du kannst dir sicher sein, dass du mit deiner Sünde nicht davonkommen wirst. Du wirst erwischt werden. Vielleicht wirst du am Ende wie der Mann sein, der auf seinem Sterbebett zu seiner Frau sagte, Schatz, bevor ich sterbe, muss ich dir gestehen, dass ich dich betrogen habe. Da sah die Frau ihn liebevoll an und antwortete, ich weiß und ich habe deine Suppe vergiftet. Aber vielleicht hältst du auch noch länger durch. Und während du so auf deinem Sterbebett liegst, denkst du, Gerrit hatte Unrecht. Ich bin nicht erwischt worden. Aber wenn du dann den Schritt in die Ewigkeit gehst und ins Angesicht Gottes trittst, dann wirst du realisieren, dass ich doch recht hatte und dass du erwischt wurdest. Wie gesagt, ich will euch nicht drohen. Ich will euch nicht niederdrücken. Ich will euch warnen. Denn es stimmt, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 10 schreibt, nämlich, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Du wirst erwischt werden. Am Ende kommt alles raus. Der Täter wird gefasst. Für die Zuschauer gibt es ein Happy End. Aber ist es das auch für dich? Dieser Tag auf dem Feld, als Kain das Leben seines Bruders beendete, egal ob jetzt vorsätzlich oder nicht, das war der Anfang des Wegs, den die Menschheit noch heute geht. Und wenn du jetzt denkst, dass dich das ja gar nichts angeht, weil du ja noch keinen umgebracht hast, dann bedenke, dass es letztlich egal ist, was deine Sünde ist. In den meisten Fällen geht es nicht um Mord oder Totschlag, sondern es beginnt mit etwas, das viel kleiner erscheint, nämlich mit Dingen wie Hass, Groll, Neid, Egoismus. Und uns muss klar sein, auch das ist schon Sünde. Jesus hat daher in Matthäus 5, Vers 21 und 22 gesagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also wie ist es bei dir? Vielleicht bist du noch nicht dazu bereit, jemanden einen Ziegelstein über den Kopf zu ziehen. Aber ist da Neid in deinem Leben? Oder hast du dich von jemandem ungerecht behandelt gefühlt? Hast du negative Gefühle gegenüber einer Person entwickelt? Oder bist du einfach nur egoistisch? Der Zeitpunkt, um das in Ordnung zu bringen, ist jetzt. Nicht später, sondern jetzt. Denk an das, was Gott zu Kain gesagt hat und was dieser dummerweise missachtet hat. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Gott sagt auch zu dir, halt an, gib der Sünde nicht nach, kehr um, bevor du noch was Schlimmeres machst. Sei nicht wie Kain, hör auf Gott. Wenn du etwas wie Neid, Zorn, Hass, Streit, Eifersucht oder Egoismus in deinem Leben hast, dann bekenne es Gott, denn es ist Sünde. Kehre um und ändere deine Einstellung. Die Bibel sagt uns, dass Gott, wenn wir ihn um Vergebung bitten, unsere Sünde so weit von uns wegnimmt, wie der Osten vom Westen ist. Und genau das ist der Ort, an den auch deine destruktiven, neidischen und egoistischen Gedanken gehören. Du musst sie loswerden und mit Gottes Hilfe ist das möglich. Geh zu ihm, bitte ihn um Vergebung. Er verspricht, dass er vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Bitte ihn um Hilfe, um dein Leben zu verändern. Amen. Ich würde gerne beten und wer kann, darf dazu aufstehen. Vater, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie es bei uns ganz tief innen drin aussieht. Du weißt genau, wo wir unsere Leichen vergraben haben. Du weißt genau, wo wir unsere Fehler in unserem Leben haben. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht dafür verurteilst, noch nicht. Ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder die Möglichkeit gibst, zu dir umzukehren, dich um Hilfe zu bitten, dir unser Leben anzuvertrauen. Und ich bitte dich darum, dass du uns genau dabei hilfst. Wir sind manchmal so dickköpfig und so stolz, dass wir uns nicht trauen, unsere Fehler dir offen zu legen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, mit all dem, was uns von dir trennt, zu dir zu gehen und dich um Vergebung zu bitten, weil ich weiß, dass du genau das so wahnsinnig gerne tust. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns die Rettung vor Tod, die Rettung vor Sünde ermöglicht hast. Bitte hilf du uns, gemeinsam diesen Weg mit dir zu gehen. Amen.